Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast. Einen Gast, den man, glaube ich, kennen sollte, zumindest von der App her, die er quasi mitgegründet hat. Herzlich willkommen, Chris von Clark. Ich freue mich sehr.
Ja, freut mich auch, Pascal, dass ich bei dir im Podcast sein kann. Hallo.
Ja, Clark sagt wahrscheinlich so gut wie jedem was. Oder beziehungsweise einigen da draußen etwas. Aber sag doch mal kurz in eigenen Worten, was Clark eigentlich am Ende des Tages ist.
Clark ist im Endeffekt ein digitaler Versicherungsmanager. Was bedeutet, dass Leute ihre Versicherungen mit unserer App sozusagen hochladen können, die alle auf einen Blick zur Verfügung haben. Und unser Algorithmus zu jeder Versicherung, die ein Kunde hochgeladen hat, eine Bewertung abgibt. Also ob die Versicherung sozusagen gute Deckung hat, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt oder ob man vielleicht Geld sparen kann oder ein besseres Produkt für den gleichen Preis bekommen kann. Und ja, dann sozusagen haben die Kunden Transparenz darüber, wie sie aufgestellt sind bei den Versicherungen und können bei Bedarf auch mit unseren Versicherungsexperten chatten oder telefonieren, wenn sie Fragen haben und natürlich auch Versicherungen wechseln und neue abschließen, wenn sie das möchten.
Ja, also es ist quasi so ein Overall-Manager, so wie man das so eigentlich kennt, aber dann auch noch mit der Empfehlung dazu, was man machen kann. Ich kenne das Ganze auch sehr bekannt aus dem Strombereich. Das macht sogar tatsächlich ein Freund von mir privat. Also der wechselt quasi jedes Jahr den Strom- und Gastarif. Da funktioniert das auch relativ gut. Aber das kennt man ja auch eigentlich von Check24, ne? So gesehen jetzt mal ein bisschen kritischer betrachtet, aber wahrscheinlich nicht in dem Umfang, wie ihr das anbietet, ne? Was würdest du sagen, ist da so der größte Unterschied zu Check24? Weil ich habe jetzt einfach mal das Gefühl oder denke, dass das vielleicht so einer der Mitbewerber ist, wo man eigentlich hingeht, um das einfach mal zu checken, wer so die günstige Versicherung hat. Oder die günstigste, sagen wir es so.
Ja, sehr, sehr guter Punkt und sehr gute Frage auch. Ich glaube, man kann bei Versicherungen schon eine Unterscheidung treffen zwischen Sachversicherungen und komplexeren Versicherungen, wie zum Beispiel Lebens- oder Krankenversicherungen. Und der Unterschied ist, dass Sachversicherungen meistens relativ simpel sind und auch sozusagen einfach zu verstehen, ne? Also bei einer Kfz-Versicherung, da ist die Leistung, die erbracht wird, schon. Wenn man einen sozusagen guten Versicherer wählt oder einen der bekannten Versicherer, relativ ähnlich, muss man sagen. Der Preis aber nicht. Das heißt, bei Kfz-Versicherungen macht es zum Beispiel schon tatsächlich Sinn, den Preis als eines der wichtigsten Kriterien für die Auswahl des konkreten Vertrags und des Versicherers zu wählen. Kfz-Versicherungen sind deswegen auch die Versicherungskategorie mit dem höchsten Online-Anteil und die auch am häufigsten online gewechselt wird. Und jedes Jahr gibt es die Kfz-Wechselsaison im Herbst, wo alle Versicherer und Preisvergleicher ohne Ende Werbung machen, weil man sozusagen ja nur zu bestimmten Zeiträumen die Kfz-Versicherung wechseln kann oder es einen Stichtag gibt. Und da ist natürlich Check24 super stark, aber auch einige Direktversicherer wie eine Hook24, die ein super Angebot im Kfz-Versicherungsbereich haben. Anders sieht es bei den komplexeren Versicherungen aus, also beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Da ist Preis natürlich eine Komponente, die auch wichtig ist. Die Leistungen unterscheiden sich aber teilweise wirklich extrem zwischen den Versicherern. Und es kommt auch noch dazu, dass je nach der persönlichen Lebenssituation, also Krankheitsvorgeschichten, aber auch sowas wie Beruf, verschiedene Versicherer bessere Angebote haben. Also es gibt beispielsweise Versicherer, die rein für bestimmte Berufsgruppen Berufsunfähigkeitsversicherungen anbieten, die auch relativ gut sind, die man aber halt auch nur abschließen kann, wenn man dieser Berufsgruppe angehört. Das heißt, das Feld ist dort deutlich komplexer und das ist eigentlich auch das Feld, auf das wir uns deutlich stärker spezialisieren. Krankenversicherung, Lebensversicherung, alle Produkte, die komplexer sind. Und da fließt auch der Großteil unserer Energie, Zeit und Fokus rein, dass wir unseren Algorithmus, aber auch unsere persönlichen Berater mit der Top-Kompetenz, die haben, also wir haben einen super hohen sozusagen Qualitätsanspruch an unsere Berater, dass die unsere Kunden wirklich zu diesen komplexen Versicherungen top beraten können und auch dauerhaft für den Kunden da sein können. Also bei den Sachversicherungen ist es typischerweise so ein transaktionales Geschäft. Einmal pro Jahr wird halt gewechselt und so eine große Marketingmaschinerie angerufen. Das macht natürlich auch Sinn, ab und zu mal zu schauen, ob man einen günstigeren Tarif, Kfz-Tarif haben kann. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung schließt man typischerweise genau einmal pro Jahr, sorry, einmal in seinem Leben sozusagen ab,
Ja.
weil es teilweise gar keinen Sinn macht zu wechseln, weil man Rückstellung verliert und es dann teurer wird und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon ein großer Unterschied und wir verorten uns definitiv eher auf der beratungsintensiven Seite bei den komplexeren Produkten und wollen definitiv auch ein langfristiger Begleiter für unsere Kunden sein. Und ich denke, das ist der größte Unterschied zu Preisvergleichsportalen wie Check24.
Ja, du hast ein gutes Stichwort genannt, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich glaube, ich habe letztens eine Werbung von euch gesehen mit Dieter Bohlen, kann das sein? Das war doch auch zur Berufsunfähigkeitsversicherung, oder?
Ja, Dieter Bohlen hat eine Insta-Story mit uns gemacht. Also wir arbeiten mittlerweile mit relativ vielen Influencern und Dieter Bohlen ist ja auch ein Bekannter und der hat auch eine für uns gemacht. Ja.
Ja, hab ich durch Zufall gesehen. Fand ich relativ belustigend und ich fand's, ja, man ist es so gewohnt, letzten Endes, dass man so hin und her was geschmissen bekommt, aber man muss auch, ich muss an eurer Stelle mal sagen, ich sehe euch halt relativ häufig. Wahrscheinlich, weil ihr überall auftaucht und das ist ja nichts Neues, dass man überall auftauchen sollte, aber ich sehe euch relativ häufig und ist mir halt gerade, weil du Berufsunfähigkeit angesprochen hast, einfach eingefallen, dass ich da vor kurzem was mit Dieter Bohlen gesehen habe. Aber kommen wir doch mal zu den spannenden Sachen, um vielleicht einen gewissen Rahmen zu schaffen, auch für alle Zuhörer. Seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit Clark? Also wann habt ihr Clark oder du mit deinen Co-Gründern eigentlich gegründet? Wann war das?
Wir haben Clark Mitte 2015 gegründet. Christopher, mein Co-Founder, unser CEO, hatte die Initialidee zu Clark. Der hatte vorher bei Wimdu gearbeitet als COO und ist dann ausgestiegen und hatte dann ein bisschen Zeit und hat sich überlegt, dass er unter anderem mal seine Versicherung ein bisschen in Ordnung bringen kann. Und bei Christopher muss man sagen, der ist definitiv VIP-Kunde bei uns. Also der hat, glaube ich, 13 oder 14 Versicherungen auch schon immer
Krass.
gehabt. Legt also sehr viel Wert auf gute Absicherung sozusagen. Und dann hat er so einen Aha-Moment gehabt, weil er es halt irgendwie nach einer Woche nicht geschafft hat, auch nur im Ansatz zu verstehen, ob er gute Tarife hat oder ob er die verbessern kann. Und dazu muss man noch sagen, er hat auch einen Doktortitel, also er hat irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben, konnte aber seine Versicherung nicht optimieren sozusagen. Und ja, dann hat er die Idee zu Clark gehabt und dann haben wir uns zusammengefunden und Mitte 2015 dann gestartet.
Ja, dann habt ihr losgelegt. Seitdem sind 6 Jahre vergangen. Und ich glaube, auf die 6 Jahre gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen ein in die Journey. Denn 2015 gestartet, jetzt haben wir 2021. Ihr arbeitet mit großen Influencern wie Dieter Bohlen zusammen. Ihr macht sehr viel Werbung da draußen. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass ihr Kapital schon längst eingesammelt habt, schon mehrere Male. Lass uns mal so ein bisschen auf die Journey eingehen. Denn ich glaube, auch Versicherungen generell haben ja eigentlich gar nicht so das beste Image in Deutschland. Ich glaube aber, das liegt gar nicht daran, dass die Versicherung ist, sondern ich glaube, die Leute wollen Versicherung. Es liegt eher an den Versicherungsverkäufer, Käufer, ja nicht Käufer, sondern Versicherungsverkäufer. Man kennt sie alle, Swiss Life, Deutsche Vermögensberatung und so weiter und so fort, die auf der Jagd nach Provisionen sind. Ich glaube, da liegt es groß dran. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wie habt ihr das geschafft? Dieses Image vielleicht auch gewissermaßen wegzunehmen, dass die Leute auch sagen, boah, geil, hier ist eine App, die benutze ich mal und guck einfach mal, was mir für Versicherungen auch angeboten werden und was vielleicht die besseren Alternativen sind. Weil im Prinzip das, was ihr macht, das ist ja auch kein Geheimnis, das könnte ja ein normaler Versicherungsmanager ja eigentlich auch machen. Aber das machen die Leute ja nicht gerne. Was glaubst du, wie habt ihr das weggenommen, diese Angst, sage ich jetzt einfach mal, wenn das eine sein soll.
Ja, es ist im Prinzip genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist in Deutschland und auch in ganz Europa so, dass viele Leute, die meisten Leute schon sagen, dass Versicherungen wichtig sind. Es ist nicht wichtig, viele Versicherungen zu haben, aber es ist wichtig zu verstehen, welche man für seine persönliche Situation benötigt und dann natürlich auch die besten, passendsten Tarife zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben. Also die Wichtigkeit von Versicherungen, die verstehen alle, aber es ist, wie du sagst, das Image der Leute, die eigentlich dafür da sein sollten, einem zu helfen, eine gute Entscheidung zu fällen, Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, das ist definitiv total am Boden. Und das ist eigentlich schade, weil tatsächlich insbesondere bei Versicherungsmaklern gibt es schon eine starke Regulierung und der gesetzliche Auftrag an Versicherungsmakler ist eigentlich für den Kunden da zu sein. Also gar nicht für die Versicherungsgesellschaft, sondern wirklich den Kunden zu vertreten. Und ich glaube, dass das große Problem ist, ist tatsächlich Intransparenz, dass die Leute, die eigentlich Transparenz schaffen sollten im Dschungel der ganzen Tarife, das häufig nicht machen, sondern dann doch vielleicht die Versicherer und Verträge empfehlen, wo sie eine hohe Provision bekommen oder die sie vielleicht schon lange kennen, die Tarife, und sozusagen dann immer wieder das Gleiche empfehlen, ohne jetzt super tief auf den Kunden einzugehen. Und das ist auch dadurch sicherlich bedingt, dass das Anreizmodell ein bisschen schwierig ist. Also ein Versicherungsmakler bekommt typischerweise oder verdient auf zwei Arten Geld. Das eine ist die, wir nennen es bei uns auf Englisch sagen die Management-Fee, die Bestandsprovision, die erhält ein Makler einmal pro Jahr von der Versicherungsgesellschaft dafür, dass er Kunden betreut, wie so eine Aufwandspauschale sozusagen. Ja. Und wenn der Kunde Fragen hat, dann kann er den Makler halt fragen und kriegt eine Antwort. Das Problem daran ist, dass das nur ein paar Euro pro Jahr sind und da keiner irgendwie die Miete von zahlen kann. Und deswegen ist die zweite Art von Umsatz so wichtig, die natürlich bekannte Abschlussprovision. Wenn ein Kunde einen neuen Vertrag kauft, dann gibt es typischerweise eine Einmalzahlung, die auch ein paar hundert Euro oder mehr sein kann. Mhm. Und deswegen selbst mit dem besten Gewissen und besten Ansatz ist es ja vom Anreizmodell natürlich schon so, dass man immer einen Anreiz vielleicht dann doch hat, nochmal einen Vertrag mehr zu verkaufen. Und wir versuchen das halt zu ändern, indem wir, das ist wirklich so die Kernleistung, die wir unseren Kunden anbieten. Und der Kernbenefit ist erstmal Transparenz. Also wir sagen den Kunden, hey, melde dich an bei uns, dauert halt ein paar Minuten, es kostet dich nichts, wir ändern auch nichts an deiner Versicherungssituation, aber wir schaffen Transparenz darüber, wie viel Versicherungen du hast. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Also ich muss auch immer noch mal überlegen oder besser noch in die Clark-App gucken. Und wenn man nicht weiß, wie viel Versicherungen man hat, weiß man auch nicht, wie viel man dafür pro Jahr zahlt. Wissen die meisten Leute nicht. Sind im Schnitt 4.000 Euro pro Jahr. Und natürlich weiß man auch nicht, ob die Verträge, die man hat, gut sind oder verbessert werden können. Und das ist wirklich so die Kernleistung, die wir unseren Kunden bieten. Und das Schöne ist, dass wir halt diese Bestandsprovision von den Versicherungsgesellschaften für unsere Kunden erhalten. Und dadurch, dass wir ein digitales Geschäftsmodell haben, haben wir halt nicht 400, 500, 600 Kunden, wie vielleicht ein Makler um die Ecke sozusagen, sondern wir haben mittlerweile über 350.000 Kunden. Und deswegen ist diese Bestandsprovision halt ein substanzieller Teil unseres Umsatzes. Und wir müssen sozusagen nicht ein Versicherungsprodukt verkaufen, um schon irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist im Endeffekt natürlich gut für die Kunden, die sich anmelden. Mhm. Und nicht bombardiert werden mit Anrufen oder E-Mails oder so.
Ja, definitiv. Ich glaube auch ich glaube wirklich, dass diese Intransparenz einer der größten Gründe auch darum ist, weil die meisten Leute kennen sich ja überhaupt nicht mit Versicherungen aus. Also vielleicht der eine mit der einen ein bisschen mehr als mit der anderen. Aber wenn es zum Beispiel um Berufsunfähigkeit gibt, also vor allen Dingen diesen speziellen Versicherungen, die du ja auch genannt hast, auf die Clark sich spezialisiert. Ich glaube, da herrscht einfach zu viel Unwissenheit auch auf der Kundenseite, weil er gar nicht weiß, ja, was bekomme ich jetzt und was brauche ich überhaupt? Und ich finde es immer relativ schwierig, weil es total individuell ist. Weil ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist bei der Bundeswehr, der braucht eine ganz andere, vielleicht ist für den die Berufsunfähigkeit sehr wichtig. Währenddessen für mich, wenn ich am PC sitze, im Prinzip könnte ich auch nur einen Finger haben. Mittlerweile könnte ich gar keine Finger mehr haben und ich könnte trotzdem arbeiten durch Siri und trotzdem noch tippen. Also das ist etwas ganz anderes, glaube ich. Und viele wissen halt überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also das ist auch so mein Eindruck.
Absolut. Und auch was du vorher gesagt hast, theoretisch könnte jeder Makler vielleicht auch das den besten Tarif rauspicken im Markt für jeden Kunden individuell. Praktisch aber nicht. Mhm. Es gibt Zehntausende von Tarifen in Deutschland.
Und ja, klar.
Ein Mensch kann das nicht überblicken und sozusagen für jeden da draußen wirklich die passendste Versicherung finden. Und das ist halt unser Ansatz, unsere Vision auch, dass wir über unseren Algorithmus Natürlich deutlich individueller und deutlich breiter im Markt, die besten Tarife für jeden individuell wirklich rauspicken können. Und dieser hochindividualisierte Ansatz, das ist halt der Kern dessen, was wir machen. Und das ist dann halt auch schon ein ganz anderer Ansatz als jetzt ein Direktversicherer, der typischerweise ja eine relativ begrenzte Produktpalette hat. Genau. Meistens ein, zwei Kategorien, wo er ein wirklich sehr gutes Angebot machen kann, wo er die Neukunden auch gewinnt und dann weitere Kategorien, die Kunden dann auch abschließen können, wo die Marge vielleicht ein bisschen höher ist. Aber es ist halt von der Stange. Ne? Es ist so, ich sag's mal, H&M eher. Und wenn das zufällig für einen gerade passt, dann ist es natürlich gut und man kann das machen. Und es ist einfach, weil man nicht so viel Auswahl hat. Aber für die meisten Leute wäre es jetzt schon ein Zufall, wenn man auf die Webseite von ein, zwei Versichern geht und dann schon das beste Produkt sozusagen für sich da findet.
Ja, ich glaube, ich sehe das genauso wie du. Denn vielen von den Makern, die sind ja dann auch einer Versicherung, ich will nicht sagen, hinterlegt, sondern sie haben sich ja quasi auch daran gebunden. Ne? Also zum Beispiel jemand von der, keine Ahnung, deutschen Vermögensberatung, der kann ja auch nicht alle Versicherungen anbieten. Der hat ja ein bestimmtes Portfolio. So ist zumindest mein Stand, sonst korrigier mich, Chris, falls das falsch ist, ein bestimmtes Portfolio, was er anbieten kann. Und vor allen Dingen geht es ja auch um die Zeit. Also bei euch bekommt man das ja alles viel, viel schneller, wahrscheinlich in Minuten- oder Sekundentakten. Währenddessen, wenn das ein Mensch macht, das einfach viel, viel länger braucht. Und dadurch, dass er ja angebunden ist an eine Gesellschaft wie die Deutsche Vermögensberatung etc., glaube ich, sinkt das Vertrauen auch als Kunde dem gegenüber, weil man genau weiß, gut, der bietet mir jetzt nur was aus seinem Portfolio an, weil er es nur kann, aber vielleicht gibt es was aus einem anderen Portfolio, was vielleicht günstiger und bessere Konditionen hat und was bessere Leistung hat, das kann er mir aber gar nicht anbieten. Also so mein Eindruck.
Ja, also man muss differenzieren zwischen Versicherungsmaklern und Versicherungsvertretern. Also klingt ähnlich, es sind aber zwei verschiedene Sachen. Ein Versicherungsvertreter vertritt die Belange einer Versicherungsgesellschaft und bietet tatsächlich die Produkte halt genau dieser einen Gesellschaft an und hat halt das Ziel, möglichst viele Versicherungen letztendlich zu verkaufen für diese eine Versicherungsgesellschaft. Und da hat man dann natürlich ein begrenztes Angebot, was er einem geben kann, nämlich nur von einer Versicherungsgesellschaft. Anders ist es bei Versicherungsmaklern, die tatsächlich den regulatorischen Auftrag haben, den Kunden zu vertreten und auch breit mit vielen Versicherern zusammenarbeiten sogar müssen. Also ein Makler darf gar nicht nur ein Produkt einem Kunden vorschlagen, sondern muss immer Alternativen aufzeigen und natürlich kann er eine Empfehlung abgeben, das ist klar, aber er muss schon immer Alternativen aufzeigen. Bei Maklern ist halt eher das Problem, was ich gerade meinte, dass halt nicht ein Mensch den ganzen Markt überblicken kann. Es ist die Zeit und auch einfach die Komplexität des Marktes. Und wir sagen immer, oder ich sage immer, jemand, der schon einen Makler hat, mit dem er wirklich zufrieden ist, für den macht es eigentlich keinen Sinn, zu Clark zu wechseln, weil sozusagen ist es schon irgendwie auch wichtig, dass man seinem Makler oder demjenigen, mit dem man bei Versicherung zusammenarbeitet, wirklich vertraut. Und wenn die Person da einen guten Job macht und vielleicht auch wirklich gute Tarife rausgesucht hat und rund um die Uhr bei Problemen zur Verfügung steht oder zumindest, wenn man ihn braucht, dann ist es fein und dann sollte man, glaube ich, auch nicht wechseln. Aber es gibt natürlich viele Leute, die einen Ansprechpartner haben, wo sie halt nicht wissen, ob sie wirklich die besten Tarife bekommen, die vielleicht das Gefühl haben, dass sobald sie einen Vertrag gekauft haben, sozusagen der Makler sich nicht mehr für sie interessiert. Ja. Oder die einfach keinen Makler haben und selber online oder vielleicht bei einem Bekannten der Eltern mal einen Tarif abgeschlossen haben und so die Versicherungen über die Zeit sich angesammelt haben, sage ich mal. Und für die Kunden wollen wir dann da sein.
Ja, okay. Machen wir mal einen kleinen Schwung. Du hast schon eben ein bisschen was erwähnt. 350.000 Kunden habt ihr. Wir wollten ein bisschen auf die Journey eingehen, 2015 bis 2021. Bevor wir das quasi machen, ist einmal wichtig zu verstehen, Clark ist eine App, die kann sich jeder runterladen. Die gibt es in jedem App Store, in jedem Android Store. Und da sind immer zwei Fragen relativ entscheidend dafür. Und zwar, wie viel Downloads am Ende des Tages hat jemand? Aber was viel wichtiger ist, wie viele Leute vergleichen ihre Versicherungen auf Clark? Und du hast jetzt 350.000 gesagt. sind diese 350.000 dann auch schon die, die ihre Versicherung dann auch vergleichen und quasi auch eine über euch gekauft haben oder gewechselt haben, je nachdem, wie man das betiteln möchte? Oder gibt es da noch andere Kennzahlen?
Ja, das ist ein guter Punkt, immer die Frage, wie viel Downloads werden kommuniziert und irgendwann sind es mehr, als es Deutsche gibt und so.
Ja, genau.
Nee, wenn wir Kunden sagen, also Downloads sind uns natürlich nicht egal. Es ist ein KPI, den wir uns angucken in der Conversion Chain, sowie Klicks und Impressions natürlich auch. Im Endeffekt ist aber das Haupt-Conversion-Event für uns Kunden und Kunde ist bei uns definiert als jemand, der die App sich runterlädt und dann den Registrierungsprozess erfolgreich durchlaufen hat. Und am Ende des Prozesses unterschreibt man eine sogenannte Maklervollmacht, die uns zum offiziellen Makler des Kunden machen. Und ab dem Moment ist jemand ein wirklicher Kunde und das sind diese über 350.000 Menschen, die uns entsprechend vertrauen mittlerweile.
Okay, klar kommuniziert. Ja, warum stelle ich überhaupt die Frage in Bezug auf Downloads? Ist eine recht spannende Frage. Ich stelle die Frage meistens immer, um überhaupt zu verstehen, wie gut ein Produkt funktioniert. Denn am Ende des Tages ist all das, was du vorne machst, und du kennst dich aus, Chris, du kommst aus dem Marketing und du wirst jetzt gleich ein bisschen erzählen, was ihr bei Clark alles so macht. Aber bis zum Download selber kannst du vorne was ändern. Aber all das, was danach passiert, besteht aus Onboarding-Prozess, den User an die Hand nehmen, durchs Produkt führen etc. Und ich glaube, mir persönlich oder uns sind zum Beispiel Downloads auch egal, aber es ist trotzdem eine wichtige KPI, um zu verstehen, ob die App in seinem Core-Value überhaupt den User dazu bringt, dass er wiederkommt. Weil halt die meisten 40-60% der User eigentlich du verlierst auf diesem Weg, was eine immense Zahl ist. Und deswegen frage ich immer, so einfach damit man einen Vergleich hat, in welcher Download-Range man sich so bewegt momentan, um einfach mal zu ertasten und zu erhören, wie gut das Produkt am Ende des Tages funktioniert. Und deshalb die Frage an die Downloads.
Ja, absolut. Also wie du sagst, ich denke, es ist wichtig, dass man immer den gesamten Conversion-Funnel sich anschaut und jede Metrik im Conversion-Funnel sagt einem letztendlich was anderes. Es ist, wie du sagst, wenn man einen Banner schaltet und niemand klickt, dann hat das erstmal nichts mit dem Produkt zu tun, sondern vor allem mit der Proposition, die man aufs Banner geschrieben hat. Ja. Und wenn man irgendwie ganz, ganz viele Klicks hat, aber dann im App Store keiner die App installiert, dann hat man vielleicht eine Dissonanz, dass man vorne auf den Bannern was erzählt, was dann im App Store nicht wieder auftaucht oder völlig übertreibt oder so. Deswegen absolut 100%. Also ich meine, bei uns die Conversion Rates, also das Verhältnis von Leuten, die die App installieren, zu denen, die dann auch Kunde werden und dieses Maklermandat unterschreiben, das ist auch je nach Marketingkanal schon krass unterschiedlich.
Ja, klar. Genau.
Also das geht irgendwie auf einigen Kanälen vielleicht 2% bis hin zu anderen Kanälen 15-20%. Und das ist tatsächlich eben auch ganz stark dadurch getrieben, das Werbemittel in dem Kanal, das vorne gezeigt wird, wie viele Informationen gibt das dem Nutzer schon? Ist das ein kleines mobiles Banner, wo man natürlich sehr wenig Informationen nur geben kann? Wo es eher darum geht, erstmal Interesse zu wecken und den Kunden dann sozusagen zum nächsten Schritt zum Download zu bekommen. Und die Leute, die App auf so einem Kanal runterladen, die haben halt relativ wenig Infos und die brechen dann halt auch eher ab, wollen vielleicht nochmal auf die Webseite gehen, wollen vielleicht nochmal Kundenrezensionen irgendwo nachlesen, versus einem Kanal, also wie TV zum Beispiel, wo ein 20-25 Sekunden Spot läuft, wo wir schon das Produkt erklären definitiv und mir die Benefits zeigen. Die Kunden sind natürlich deutlich besser informiert und haben dementsprechend auch deutlich höhere Conversion-Raten nach dem Download dann. Das ist schon super interessant.
Ja, ich glaube, jeder Kanal ist definitiv komplett unterschiedlich. Letzten Endes lässt sich damit ja auch einen Durchschnitt errechnen, ne? Also du musst es natürlich kanalbetrieben schauen, wie das Ganze am Ende des Tages funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel ein simples Beispiel, ich kenne mich schon ganz gut aus. Und wenn ich höre, das sind 350.000 Downloads, Kunden, dann weiß ich ja schon ungefähr, in welchem Rahmen ihr euch bewegt. Aber ich kann natürlich auch komplett falsch liegen, ne? Also ich würde jetzt definitiv behaupten, nicht, dass jeder dritte User bei euch, sage ich mal, am Ende des Tages auch Kunde wird, zumindest auf allen Kanälen verteilt. Das heißt, ihr müsst mal mindestens gut 7-stellig, wenn nicht 8-stellig Downloads haben, damit so eine Summe überhaupt zustande kommt. Aber ich kann mir natürlich auch komplett falsch liegen, weil es tatsächlich auch Apps gibt, die auch schon teilweise hier waren, die halt saugute Conversion Rates haben in Bezug auf das, was sie vorne kommunizieren, und dann jemanden dahin zu führen, es tatsächlich auch zu bekommen über das Produkt. Und ich glaube, das ist halt bei jedem Produkt komplett unterschiedlich, weil der eine macht es gut, der andere macht es weniger gut. Und vielleicht öffnet jemand die App gerade gar nicht, weil er das schon wieder vergessen hat, was bei ganz vielen halt einfach so ist, ne? Die downloaden sich eine App und dann, ja, 2 Sekunden später denken sich, ach scheiße, ich habe gerade gar keine Zeit, die App jetzt mal auszuprobieren, mache ich morgen, dann wird sie vergessen. Nach 2 Wochen guckt er drauf und denkt sich, hä, was habe ich denn jetzt runtergeladen? So, das kommt jetzt einfach wieder in den Mülleimer gefühlt. Und das halt immer so die Sachen, die ich halt erwähne, auf die Bezug halt wichtig ist, weil ich glaube, ihr habt einen sehr guten Core-Value innerhalb eures Produktes. Und deshalb dachte ich mir schon, dass auf verschiedenen Kanälen eure Conversion Rates ziemlich gut sind.
Ja, also wir haben auf jeden Fall diesen 7-stelligen Downloads erzielt. Ja. Ich weiß jetzt die genaue Zahl ehrlich gesagt nicht, aber mit den Conversion Rates, oder dann kann man sich da grob hochrechnen von den Kunden, das definitiv. Also ich schaue eigentlich immer so drauf und oder wie im gesamten Team, sozusagen, wir versuchen zu überlegen, was ist halt die Hauptconversion, ja, jetzt im Marketing, das ist in dem Fall Kundengewinnung oder der konvertierte Kunde. Natürlich ist auch der Customer Lifetime Value wichtig und die Qualität, aber um es jetzt vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, also wie viele Kunden wollen wir nächsten Monat gewinnen oder nächstes Quartal gewinnen, und gucken uns dann die gesamte Conversion Chain an und dann aber die einzelnen Conversion-Zahlen. Also nicht so sehr, wir wollen 1 Million Downloads nächstes Quartal haben, sondern wir haben gerade, um ein Beispiel zu machen, vielleicht also von den Visits, die wir auf unserer App-Store-Seite haben zum Download, eine Conversion-Rate in dem Schritt von vielleicht 35%. Um wie viel Prozent können wir die mit welchen Maßnahmen erhöhen? Und sagen wir einfach mal, wir haben Ideen und denken, dass 10% Conversion-Steigerung rauskommen, dann heißt es halt, wir haben 10% mehr Kunden fürs gleiche Geld generiert. Ja. Und deswegen sind die 2 absoluten Zahlen, die wir uns eigentlich anschauen, die Anzahl der Kunden und die Anzahl der Impressions, also die erste Metrik ganz vorne im Funnel und die letzte sozusagen. Und dazwischen geht es eigentlich immer nur um die einzelnen Conversion-Schritte und die einzelnen Conversion-Rates und um wie viel wir die erhöhen können. Und deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht die genaue Anzahl der Downloads und so, weil wir uns die wirklich echt super selten anschauen. Aber die einzelnen Conversion Rates, die sind bei uns total wichtig.
Ja, dachte ich mir auch schon. Jemand, der das Ganze auch versteht, weiß das auch und weiß auch nicht immer unbedingt alle Zahlen. Ich meine, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie groß ist euer Team?
Also bei Clark in Summe, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, haben wir Clark Key, also Mitarbeiter Nummer 300 begrüßt. Und im Marketing sind wir knapp über 40 Leute.
Ja, da stecken auch ein Riesenteam hinter. Das heißt also, das ist mir schon bewusst, dass du natürlich auch nicht immer alles weißt und dass auch auf das Team letzten Endes gesplittet wird. Aber ich glaube, jetzt hat man so einen gewissen Eindruck, wo ihr jetzt steht. Und ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen darüber hingehen und darüber erzählen, wie ist es denn dazu gekommen? Weil es ist ja schon eine ziemlich, ziemlich beeindruckende und gute Journey, die ihr hingelegt habt. Und auch mit einem Produkt, wie ich finde, was man mittlerweile überall auch einfach hört und wo man es von der Seite auch mitbekommt. Ich bin selber nicht Kunde bei euch. Das kann ich offen und ehrlich so sagen. Hat aber damit gar nichts zu tun, sondern selbst wenn ich kein Kunde bin, weiß ich, dass ich viel von euch mitbekomme und weiß, was ihr macht und was ihr tut. Und selbst jetzt weiß ich, ohne dass ich das Produkt getestet habe, dass ich mir sehr gut den Value vorstellen kann. Aber das heißt ja nicht, dass es am Ende des Tages so ist. Das heißt, ich müsste es natürlich selber nochmal testen. Aber man bekommt euch überall mit. Das heißt also, der Weg von diesen, ihr seid gestartet zu den 350.000 Kunden, die ihr jetzt einfach heute habt, der war bestimmt nicht nur geradlinig und schön und auf Wolken, sondern sehr schwierig und hatte Ups and Downs. Vielleicht kannst du mal so die größten oder deine größten Learnings damit teilen. Was hat euch so krass geholfen, so richtig Fahrtwind aufzunehmen? Weil ich glaube, am Anfang ist es halt wichtig, dass du so eine gewisse Schwelle durchbrichst mit deiner
App. Ja, absolut. Also Ich meine, da wo wir jetzt stehen, das ist nicht vergleichbar mit dem, wo wir nach ein halbes Jahr nach Gründung oder ein Jahr oder auch 2 Jahre nach Gründung standen. Also ich weiß noch, wir haben ja so roundabout ein halbes Jahr nach Gründung haben wir unsere Apps gelauncht. Also wir haben unser erstes Produkt webbasiert entwickelt. Ich glaube, das ist auch was wir im Rückblick sozusagen hätten anders machen wollen und sollen. Das hätte uns, glaube ich, einfach ein halbes Jahr Zeit gespart. Aber wir hatten sozusagen die erste Produktversion auf der Website und haben dann uns ja relativ schnell entschieden, die App-Version zu entwickeln. Hat dann aber natürlich ein paar Wochen sozusagen gedauert. Und dann haben wir die Apps gelauncht und einen Tag später sind wir mit TV-Marketing gestartet. Und wir hatten damals für den ProSieben-Accelerator ein kleines Media for Equity TV-Volumen und hatten gesagt, ich glaube, 2. oder 3. Januar 2016 geht's los, am ersten Werktag des Jahres. Und tatsächlich sind die Apps einen Tag vorher live gegangen in den Stores und da hat unser Tech-Team echt einen riesen Job gemacht die letzten 2 Wochen und da hatten wir noch Glück, dass das Review bei Apple schnell noch durchging. Und da ging es damals darum, irgendwie dachten wir, also bevor wir dann mit TV-Marketing gestartet sind, das erste halbe Jahr hatten wir halt gar kein Paid-Marketing, also wirklich, also erstmal ein paar hundert Euro links und rechts. Aber hauptsächlich Family, Friends und über PR ein paar Kunden gewonnen und dann natürlich viel die Kunden befragt, viele Sachen im Produkt ausprobiert. Und da ging es dann mehr darum, wie schaffen wir 2 Neukunden morgen zu gewinnen. Und ich meine, wie du sagst, ich glaube auch, es gibt so gewisse Schwellen, die man durchstoßen muss oder wo man merkt, dass wenn man die durchstoßen hat, dass ein paar Sachen einfacher werden und man so Rückenwind bekommt. Aber ich glaube, es ist schon der Ansatz, der uns stark geholfen hat und den wir auch versuchen, heute noch beizubehalten, ist wirklich ein konsequentes und überlegtes Testen von Maßnahmen. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir, also ich glaube, es gibt viele Startups, die ganz viel testen. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die nehmen einfach irgendwie den Teller Spaghetti, werfen den an die Wand und gucken mal, was kleben bleibt. Und das ist halt ineffizient. Es kostet irgendwie viel Geld und Zeit. Und wenn man Glück hat, dann bleibt schnell irgendwie der Hackfleischballen an der Wand, der auch gut schmeckt. Und wenn man Pech hat, dann halt nur irgendwie die vertrocknete Petersilie. Und deswegen, also aus meiner Sicht ist es halt wichtig, sich zu überlegen, was gibt es sozusagen an Möglichkeiten, die man testen könnte und die zu priorisieren und zu bewerten und dann auch zu überlegen, die nächsten 2, 3 Tests, die man macht, was ist der minimale Geld- und Zeiteinsatz, mit dem man ein Ergebnis erzielen kann. Und ein Ergebnis kann natürlich ein positives sein, also der Kanal funktioniert und die Akquisitionskosten pro Kunde passen und so, aber häufig, gerade am Anfang, funktionieren natürlich viele Sachen nicht. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, dass zu viele Leute einfach zu lange Sachen laufen lassen und es immer weiter probieren und immer mehr Zeit und Geld reingeht, obwohl die Maßnahme vielleicht einfach nicht funktioniert. Und deswegen vorher klar zu sagen, wir investieren X Euro, wir wollen das und das Ergebnis erzielen. Und wenn das klappt, super. Und wenn nicht, dann wird es halt sozusagen gestoppt, abgehakt und die nächste Maßnahme getestet. Über so einen Ansatz schafft man es halt mit einem begrenzten Budget und auch begrenzter Zeit, die man natürlich hat, das Maximum an möglichen Initiativen, Kanälen etc. durchzutesten. Und das haben wir immer sehr konsequent angewandt. Also gerade in den ersten Wochen und Monaten, da haben wir ja nie mehr als, ich glaube, am Anfang war es mal 1.000 Euro für einen Test ausgegeben, für einen Kanal oder eine Maßnahme. Und mittlerweile ist das natürlich ein bisschen mehr geworden, aber diese Effizienz, die war, glaube ich, schon im Kern sehr, sehr wichtig für unsere Journey. Und was wir immer versucht haben zu vermeiden, ist, ja, auf Basis einer Vermutung oder dass wir an eine neue Initiative vielleicht glauben, weil das für andere funktioniert, andere Startups, da einen riesen Aufwand zu betreiben oder auch ein riesen Commitment zu machen oder vielleicht große Verträge zu unterschreiben mit irgendwie einem großen Publisher, der uns irgendwie über Monate dann darauf committet, weil wir einfach gesehen haben, dass mit unserem Produkt, und ich glaube, das geht den meisten so, es gibt einfach viele Sachen, die nicht funktionieren und auch, die man bei den Kanälen unterschiedlich handhaben muss. Also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass ein Werbebanner, ein mobiles Werbebanner halt ganz anders funktioniert als ein TV-Spot.
Definitiv.
Und ich glaube, da tut man sich auch keinen Gefallen, wenn man, also man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man zu lange an einer Maßnahme festhält und keinen klaren Plan hat, wann man die beendet. Man tut sich aber auch keinen Gefallen, wenn man zu aggressiv reingeht und sagt, das wird schon funktionieren und dann super viel Geld ausgibt, sondern das war zumindest unsere Erfahrung, viele Kanäle muss man halt auch erstmal lernen, wie man sie steuern muss oder was dann wirklich der Winner ist sozusagen. Das war bei uns auch, dass wir hatten natürlich teilweise Kanäle und Initiativen, die haben schnell funktioniert. Das ist immer sehr erfreulich. Aber wir haben bei uns so ein Ampelsystem, wenn ein Kanal sozusagen direkt nach einer Woche die CPAs erzielt, die wir uns vorstellen, dann ist die Ampel grün und wir skalieren den. Die Ampel kann aber auch gelb sein. Das heißt, dass der Kanal, ist das nur so maximal vielleicht 20% zu teuer ist. Aber wenn er 20% zu teuer ist, dann wissen wir, dass mit ausreichend Zeitenoptimierung wir ihn in den grünen Ampelbereich bekommen, also 20% optimiert bekommen. Und das, die Kanäle lassen wir auch weiterlaufen auf kleinerem Budget und die kriegen mehr Testkapazitäten. Aber so versuchen wir, so ein Kanal- und Initiativenportfolio aufzubauen. Und natürlich, wenn die Ampel auf rot ist, also
es kommt
ganz schnell richtig, ganz schnell aus. Aber auch da muss man sagen, wir überlegen uns halt vor, wie viel Geld geben wir aus. Und das geben wir auch immer aus, sozusagen. Es sei denn, es ist nun wirklich, es kommt gar kein Kunde ran. Dann wird der Stecker auch mal schnell gezogen.
Schon klar, aber ich glaube, auch da muss man ja man muss ja einen qualitativen und quantitativen Test hinlegen, weil du kannst ja jetzt in eurer Situation, jetzt wirst du ja wahrscheinlich nicht mehr hingehen und sagen, ja, für 1.000 Euro teste ich jetzt mal, ob Google-Anzeigen funktionieren in dem Bereich aus. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so sein. Denn ihr seid ja jetzt aktuell einfach in einem ganz anderen Status. Ihr baut ja eine Growth Engine auf, so nennen wir das zumindest immer. Das heißt, du hast ja ganz andere Wachstumsprozesse. Also für euch ist es ja jetzt viel einfacher, über ein extrem geiles Empfehlungsprogramm, was dazu führt, dass jemand hingeht und etwas empfiehlt. Und im Verbund zum Beispiel mit Gamification, das war zum Beispiel bei uns, bei Amira, immer noch eigentlich der geilste Wachstumshebel im Verbund mit Referral, hingehen und kannst ganz in den ganz anderen Metriken eigentlich einen neuen User oder einen neuen Kunden gewinnen, als du es am Anfang gemacht hast, weil du hast gar keinen Kunden. Wie will dich überhaupt jemand empfehlen? Also du musst ja, das ist, glaube ich, was wir beide meinen, diese Schwelle durchbrechen, dass du überhaupt erstmal zu diesem Stand kommst, genug Kunden zu haben, die Clark irgendwie benutzt haben und sagen, boah, das ist mega geil. Jetzt gehe ich zu meinem Kollegen hin und sag, du, probier das doch mal aus, weil ich habe da gehört, du redest da mit jemandem, probier Clark aus und übrigens hier hast du noch das und dann teilen wir uns ein bisschen was. Da seid ihr ja quasi jetzt erst. Und um davor hinzukommen, glaube ich, das ist relativ wichtig oder eigentlich das Wichtigste für jeden ist, du musst viel testen, gerne auch mit diesem Ampelsystem, was du genannt hattest, kannte ich auch so noch nicht, Chris, mega spannend. Und dann ist es aber das Ziel ja eigentlich, diesen einen Kanal für den Anfang zu finden, der ja für dich relevant ist. Weil du nicht hingehen wirst, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wenn du noch kein Investment hast und sagen wirst, selbst wenn du den Kanal jetzt gefunden hast, boah, da butter ich jetzt aber mal 40.000, 50.000 Euro rein. Weil ich glaube nicht, dass das funktioniert und dass das so für dich das Richtige ist. Weiß nicht, was du davon hältst, aber eigentlich ist die Erfahrung, du musst diesen einen Kanal zumindest für den Anfang identifizieren.
Ja, absolut, absolut. Also für mich ist tatsächlich so, wie wir aktuell arbeiten mit natürlich der viel größeren Team, viel größeren Budgets, tatsächlich nicht so unterschiedlich wie zu dem, wie wir vor einem Jahr nach Gründung gearbeitet haben, als wir im Marketing irgendwie drei Leute waren. Ich denke, es ist, wie du gerade gesagt hast, man muss einen Kanal, einen Weg finden, der, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Traction zeigt. Ja. Und natürlich ist es dann ein Unterschied, ob ich direkt mal 50 oder 100.000 Euro dann reinbuttern kann und sehen kann, ob die Traction nach oben getrieben werden kann massiv oder ob ich vielleicht nur 3.000 Euro nächsten Monat investieren kann. Aber aus meiner Sicht ist der Ansatz der gleiche und man sollte gleich drüber nachdenken. Denn ob ich jetzt 3.000 oder 300.000 Euro investiere, die Frage ist der ROI gut, der da rauskommt? Und der hat erstmal nichts mit der Höhe des Budgets zu tun. Und deswegen, wenn man sozusagen nur 3.000 Euro hat und die investiert und das funktioniert, dann ist es irgendwie positiv und das heißt, man kann stärker wachsen über diesen Kanal in Zukunft und mehr Geld einwerben von Investoren, wenn man VC finanziert ist und so. Tatsächlich ist es eher so, dass wir versuchen, also eben nicht zu schnell zu viel Geld in irgendwas reinzuknallen, auch wenn die Ampel sozusagen vielleicht auf gelb ist oder grün. Denn auch das ist ein Learning, das hatten wir definitiv immer und immer wieder, dass selbst wenn etwas anfängt gut zu funktionieren, wenn man mit der Brechstange dann reingeht und ohne Ende Budgets reinwirft, dann häufig sozusagen explodieren dann die CPAs und der Kanal funktioniert dann halt auf einmal nicht auf diesem deutlich höheren Niveau und dann dauert es wieder einen Monat, bis man sich irgendwie eingependelt hat auf dem niedrigeren Niveau und so. Und das kostet eigentlich nur Zeit. Deswegen aus meiner Sicht macht das immer Sinn, einen ja, inkrementellen Ansatz zu haben, dass man immer einen Schritt weitergeht und je schneller, desto besser. Aber dass man nicht versucht, mit der Brechstange, auch wenn was gut aussieht, alles auf Rot im Roulette zu setzen, sozusagen.
Welches waren bei euch so die wichtigsten Kanäle? Zumindest, also vielleicht kannst du mal sagen, am Anfang und vielleicht jetzt und ob sich überhaupt was geändert hat oder ob ihr immer noch, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, never change a running system, so gesehen, ist das bei euch genauso?
Ja, es ist bei uns tatsächlich so, dass wir schon eine hohe Stabilität in unserem Kanalportfolio haben. Also beispielsweise TV, hatte ich ja gerade erzählt, dass wir das ein halbes Jahr nach Gründung mit als einen der ersten Kanäle getestet haben. Und das machen wir immer noch. Und wir sind täglich on air. Und also ich glaube nicht, dass wir einen Marketingkanal haben, den wir sozusagen ein paar Wochen oder Monate erfolgreich betrieben haben, den wir dann irgendwann abstellen mussten. Also tatsächlich ist es mehr Never Change a Running System und wir versuchen halt auch so Evergreen-Maßnahmen und Kanäle zu identifizieren. Was natürlich klar ist, dass die Rolle von Kanälen sich ändert. Ne? Also
Definitiv.
es gibt halt Änderungen in den Kanälen selber oder jetzt mit iOS 14.5 natürlich massive Umwälzungen. Das heißt, Kanäle werden mal größer oder weniger groß, aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten oder alle Kanäle, die mal funktioniert haben, auch auf irgendeinem Level für uns immer noch funktionieren.
Ja, okay.
Und konkret sozusagen, also TV hatte ich gerade schon gesagt, ist halt irgendwie wichtig für uns. Partnerschaften sind wichtig für uns. Also wir haben Partner wie N26, wie die DKB, eine der größten deutschen Direktbanken. Miles and More, Payback, die haben natürlich große Kundengruppen oder Basen. Und wenn wir da vorgestellt und endorsed werden, dann hat das immer einen schönen Effekt. Vor allem, wenn unser Produkt zur Kundenbasis passt. Und im Digitalbereich ja, machen wir auch ziemlich viel. Also Content ist für uns ein sehr wichtiger Bereich. Aber auch Display tatsächlich mittlerweile geworden, so in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, bei Display liegt es schon auch daran, dass unsere Markenbekanntheit mittlerweile schon recht hoch ist. Also wir haben eine gestützte Markenbekanntheit von 22% in Deutschland. Und ich glaube, das ist halt etwas, was Display als Kanal auch supportet. Und wenn man halt einen Werbebanner sieht mit Clark drauf und sozusagen eins ersetzen, dann kann das Banner halt besser funktionieren, wenn die Leute Clark vielleicht schon mal gesehen und gehört haben,
Klar.
versus das ist jetzt irgendwie was komplett Unbekanntes, was man da sieht.
Ja,
Aber
das ist
ja,
auch
das
so
sind so die. Ja.
bisschen Gorilla-Style, ne? Die fangen jetzt auch so ein bisschen damit an. Ich meine, die haben es vorher eigentlich andersrum gemacht. Jetzt sieht man überall Plakate irgendwie draußen. Weiß nicht, ob die irgendwie jede Werbesäule gebucht haben mittlerweile in Deutschland, aber man sieht echt sehr viel von denen.
Zumindest viele, ja. Ich glaube, bei Gorillas, die haben natürlich einen riesen Bass und Hype und auch eine hohe Viralität und Word of Mouth, also und das Produkt oder gerade diese 10-Minuten-Lieferung, die ist ja auch also echt beeindruckend. Ne? Also
Definitiv.
als ich das zum ersten Mal bestellt habe, da hat man so wirklich so gedacht, so wow, also krasses Erlebnis, dass irgendwie ich nicht 2 Tage warten muss oder 3 Stunden in den Supermarkt fahren muss. Und ich habe das auch bestimmt 10 Freunden erzählt von Gorillas. Und ich glaube, deren Ansatz ist dann natürlich jetzt diesen Bass sozusagen noch weiter anzutreiben, aber halt auch die Leute, die vielleicht von Gorillas von einem Freund gehört haben, aber noch nicht es benutzt haben, über ja, Out of Home insbesondere so eine Präsenz im täglichen Leben, dass das einfach weiter anzuheizen, was glaube ich auch super sinnvoll ist.
Ja, glaube ich auch. Also ich frag mich bis heute, wie sie es hinbekommen wollen, profitabel zu sein. Weil ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Ich habe bis jetzt auch noch keinen so richtig getroffen, der sich das ansatzweise vorstellen konnte. Ich finde das auch relativ schwierig, weil die Frage ist immer, ich weiß nicht so ganz, wie sie das machen wollen. Es sei denn, sie machen relativ viel B2B-Geschäft mit Supermärkten oder sonst was, worüber sie die Lebensmittel beziehen, aber sie haben eigene Warehäuser und da kostet die Banane halt auch 40 Cent. Und eine Lieferung in 10 Minuten und du musst so viele Warehouses haben. Und ich habe halt einen sehr guten Freund. Grüße gehen raus an dich, Frederik, falls du das hörst. Er baut das Warehouse für Gorillas in New York gerade auf. Für mich ist es halt noch unvorstellbar. Trotzdem finde ich die App halt mega geil. In Düsseldorf leider nur in zwei Stadtteilen, nämlich genau da, wo ich nicht wohne und auch nicht, wo unser Büro ist. Deswegen konnte ich es noch nicht austesten. Aber ich glaube, über das, was Sie fahren, wollen Sie genau dahin kommen, dass Sie diese Kosten für den neuen Kunden so extrem krass runterschrauben, weil Sie den Hype mitnehmen, weil jeder eh zu Hause ist, weil es voll das prägnante Thema ist, dass Sie irgendwann langfristig dahin kommen, profitabel zu sein. Wie Sie das schaffen wollen, du, keine Ahnung, weiß es noch nicht so ganz, aber es ist definitiv spannend zu verfolgen.
Ja, definitiv. Also ich kann das jetzt auch nicht im Detail bewerten, die Unit Economics und so, aber ich denke, ein Supermarkt, der hat natürlich eine riesen Ladenfläche und entsprechend Miete. Ich denke, die Gorillas Läger, die sind halt deutlich kleiner. Und da sparen sie schon mal ordentlich was. Die Produkte kosten das Gleiche. Insofern wird auch schon eine vernünftige Marge drauf sein. Und ich meine, die Kuriere oder die Guys, die das ausliefern, man zahlt, glaube ich, aktuell 1,50 €. Das ist so ein bisschen die Frage, wie viele Lieferungen können die pro Stunde machen? Deckt sich das? Weiß ich nicht, aber zumindest sparen die halt an anderen Stellen Geld, wie zum Beispiel der Miete und der Lagerfläche im Vergleich zum Supermarkt. Und die Frage ist auch so ein bisschen, also ich habe mich selber dabei erwischt, tatsächlich, dass ich jetzt in den letzten 2 Wochen relativ oft bei Gorillas bestellt habe, so jeden zweiten Tag oder so. Und normalerweise bin ich ganz anders im Kundenverhalten. Ich bestelle einmal pro Woche beim Supermarkt meines Vertrauens eine große, große Lieferung, die dann für die ganze Woche reicht. Und bei Gorillas habe ich jetzt so 3, 4 Mal pro Woche bestellt und tatsächlich aber auch Produkte, die ich sonst nicht bestellt hätte bei meiner Supermarktlieferung. Also da war der Warenkorb schon größer für Gorillas.
Schon
Halt über
größer,
die App und dieses, ne, so, hey, was bestelle ich denn heute? Und dann macht man nochmal 3 Produkte mit dazu.
was ausprobieren, da wird dir
Was
wieder was
ausprobieren,
angezeigt.
genau.
Ja,
Ja.
kennt man. Nee, aber
Ja.
ich glaube, es ist unglaublich spannend, das weiter zu verfolgen. Und das ist ein super spannendes Thema. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir kommen wieder zu Clark zurück, denn wir kommen so langsam zum Ende, Chris. Aber ich habe noch eine relativ spannende Frage, wie ich finde. Denn jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, was ihr vorne eigentlich gemacht habt. Aber relativ, oder beziehungsweise hast du ja am Anfang auch ge gesagt, die Metriken, die ihr euch anguckt, sind die Impressionen vorne. Das ist das, was wir gerade so quasi abgehakt haben. Aber das, was hinten rauskommt. Und ich glaube halt, das verstehen so ganz viele noch nicht so ganz. Das, was hinten rauskommt, ist entscheidend, dass das, was du vorne kommunizierst, im Produkt passiert. Das heißt also, das, was du vorne als Nutzen kommunizierst, Versicherungen, Vergleich, du kriegst den besten Preis, du bist abgesichert, was auch immer, das muss ja der Nutzer innerhalb des Produktes erfahren. Das nennt man Experience Value und vorne Experience Value und hinten Perceived Value. Und was glaubst du, wie wichtig ist das auch überhaupt übergreifend mit der Strategie vorne, das zusammenzupacken, um dann am Ende auf eine Kundenanzahl auch zu kommen, die eine gute Conversion im Vergleich zu denen hat, was vorne an Impressionen rauskommt?
Ja, ich glaube, es ist essentiell. Also, ich denke, es macht absolut immer Sinn für jedes Produkt, sich zu überlegen, was ist denn der Value, den das Produkt den Kunden liefert. Und das halt auch, also darüber nachzudenken, aber auch wirklich mal Kunden zu befragen, entweder bestehende Kunden. Das reicht auch, wenn man mal 10 Kunden befragt. Da muss man gar nicht irgendwie Tausende befragen. Einfach mal 10 Kunden, Bestandskunden fragen, so, was ist denn aus eurer Sicht der Value, den unser Produkt euch liefert? Und dann auch vielleicht ein paar Leute sozusagen zu fragen, die das Produkt nicht kennen. Auch da, das reicht schon irgendwie eine Handvoll Leute mal zu befragen. Und sich dann zu überlegen, wie man in der Kommunikation diesen Value natürlich gut verpackt und verkauft und attraktiv vermarktet bekommt. Aber ich denke, wenn man rein sozusagen vorne auf den Funnel schaut und nur überlegt, so wie kann ich die Klicks maximieren, und das führt halt im Endeffekt dazu, dass der Kunde klickt und dann die Erwartungen nicht erfüllt werden, schon im App Store nicht oder wenn er die App runtergeladen hat oder die App anfängt zu benutzen. Und das führt zu inaktiven Nutzern, das führt zu unzufriedenen Nutzern und das führt im Endeffekt zu einer schlechten Monetarisierung und wenig Umsätzen. Also ist, glaube ich, essentiell.
Absolut. Ja, und vor allen Dingen das wichtige Schlagwort dazu ist ja noch der Time-to-Value. Also, weil der passiert ja nicht sofort vielleicht. Deswegen vielleicht auch hier die Frage zu euch, weil ich habe euch jetzt noch nicht getestet. Wie lange brauche ich denn, um den wirklichen Value von Clark zu erfahren? Weil ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil bei dem einen sind es vielleicht 2 Wochen, bei dem anderen 2-3 Minuten. Wie ist das bei Clark?
Ja, super interessanter Punkt. Ich glaube, Time to Value sollte immer ein Ziel sein, den zu minimieren, dass jemand, der die App runterlädt, möglichst schnell den Value oder zumindest einen Teil des Values erleben kann. Das ist bei uns tatsächlich eine Herausforderung. Also sozusagen, wie das Produkt initial funktioniert hat, ist, ein Kunde, der sich registriert, hat halt im Registrierungsprozess angeklickt, welche bestehenden Versicherungen er hat. Also ich habe eine Kfz-Versicherung bei der HUK und eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei der Allianz und hat sich dann angemeldet. Und dann sind wir hergegangen und haben die Verträge des Kunden bei den Versicherungsgesellschaften abgeholt. Also haben uns die zuschicken lassen, per Brief natürlich, weil es keine Standardschnittstellen gibt. Und haben dann diese Briefe digitalisiert. Und ab da war dann natürlich, konnten wir die Verträge bewerten, unser Algorithmus zu vorgelaufen. Ja. Ab da ging alles super schnell. Aber bis wir die Verträge von den Versicherungsgesellschaften hatten, hat es halt ein paar Tage gedauert. Bei dem einen oder anderen Versicherer halt auch mal ein paar Wochen. Und das ist natürlich ein Problem für unsere Kunden, die jetzt die App runtergeladen haben, sich angemeldet haben, gesagt haben, komm, ich will jetzt aber auch wissen, wie ich aufgestellt bin. Die sind heiß, genau. Ja, das heißt, das Erste, was wir da gemacht haben, was wichtig war, dass wir die Erwartungen der Kunden sozusagen gemanagt haben, also dass wir ganz transparent gesagt haben, pass auf, du hast dich angemeldet, das und das passiert jetzt, also diesen Prozess, den ich gerade erläutert habe, haben wir unseren Kunden sozusagen aufgezeichnet und gesagt, ne, das kann halt ein paar Tage dauern, aber ab und zu auch mal etwas länger. Und wenn es etwas länger gedauert hat bei dem einen oder anderen Tarif, dann haben wir den Kunden E-Mails zwischendurch geschickt und den informiert über den Progress. Und das war halt ein ganz wichtiger Punkt, also klare Kommunikation darüber, was passiert. Und ein zweiter Punkt, den wir dann gemacht haben, oder eine Funktionalität, die wir entwickelt haben, auf Basis des Problems, dass der Time-to-Value halt jetzt nicht super schnell war, dass wir dann Foto-Upload entwickelt haben und ein OCR-System. Das heißt, mittlerweile kann der Kunde halt seine Verträge kurz rausholen und scannen oder abfotografieren, die hochladen, und wir haben dann OCR-System entwickelt, was dann automatisiert die Verträge ausliest, und dann hat der Kunde halt relativ schnell oder vor allem so deutlich schneller, als wenn wir das Ganze per Brief machen, die Tarife in der App. Also deswegen Time-to-Value definitiv auch echt ein wichtiger Punkt.
Ja, weil am Ende des Tages wird der Kunde nur, also der User wird nur Kunde, wenn er den Value erfährt, sonst würde er das nie machen.
Ist überall und man hat ja auch das Gefühl, dass man sonst, ja, wie soll ich sagen, jetzt verarscht ist, vielleicht ein bisschen zu hart. Abgefrühstückt oder dass dem Kunden was versprochen wird, was dann nicht so wirklich eingelöst wird und sagt, ja, manjana, das kommt dann alles noch irgendwann. Und das ist halt keine gute Kundenerfahrung. Deswegen, da stimme ich dir hundertprozentig zu, dass das wirklich wichtig ist.
Ja, ist unglaublich wichtiges Thema, bei jedem unterschiedlich. Aber ich fand es sehr spannend, das mal bei euch zu sehen, weil das sind, glaube ich, Sachen, die habt ihr ja auch erst im Verlauf rausgefunden. Bestimmt nicht am Anfang dachtest du dir, ach ja, stimmt, die müssen uns ja Post zusenden, dann bauen wir mal irgendwie eine Foto-App, die wir irgendwie einbauen, und das dann legen wir mal los. Es kam halt erst über die Zeit, und das habt ihr wahrscheinlich auch nur rausgefunden, indem ihr natürlich ein bisschen auch mit den Kunden gesprochen habt. Ne? Deswegen ist es unglaublich wichtig, mit Kunden direkt zu sprechen, und es muss auch, wie Chris gesagt haben, nicht 1000 sein, sondern vielleicht erstmal mit 10 anfangen. Ist sehr wichtig. Aber Chris, 54 Minuten. Mega geile Folge geworden. Zum Abschluss stelle ich immer gerne die Frage, was die Leute dieses Jahr so gerne von Clark erwarten können. Also gibt es irgendwas, ein kleines Announcement oder sonstiges, was ihr groß plant, was du gerne den Leuten mitteilen wollen würdest oder warum sie auch zu Clark kommen? Das nehme ich immer gerne als Abschluss. Also hau gern raus.
Ja, super, danke für die
Bitte.
Gelegenheit. Ja, also wir haben dieses Jahr so das Jahr, wo wir uns wirklich extremst auf die Produktweiterentwicklung fokussieren. Wir sind ja letztes Jahr in Österreich als erste internationalen Marke gestartet und ja, passen unser Produkt halt auch auf Österreich an, aber es ist wirklich das Jahr, wo man, wenn man bei uns Kunde ist, viele tolle neue Funktionen und Neuerungen erleben kann. Also ein Beispiel: Wir haben einen Family-Account eingeführt, weil, wenn man in einer Partnerschaft lebt, halt häufig ein Vertrag für beide da ist und das war in der Vergangenheit nicht möglich, sozusagen das zu verwalten. Das ist mittlerweile möglich. So, ja, ich glaube, jeder, der nicht so richtig Ahnung von seinen eigenen Versicherungen hat oder mal überprüfen wollen würde, wie er so dasteht und vielleicht keinen Ansprechpartner oder Makler hat, dem er vertraut oder den er kennt. Ja, ich glaube, da würde ich dann empfehlen, einfach mal unsere App runterzuladen, es mal auszuprobieren. Ist kostenlos, man ändert erstmal nichts und ja, versteht ein bisschen besser, was Sache bei den Versicherungen ist. Und ja, ich glaube, da haben wir, wie gesagt, in der Roadmap ein paar ganz spannende Funktionalitäten, die dieses Jahr noch gelauncht werden.
Ja, bin ich selber sehr gespannt drauf. Ich werde Charakter natürlich auch mal testen. Ich habe es ja jetzt noch nicht gemacht, werde es aber definitiv mal machen. Und ansonsten würde ich sagen, war das eine ziemlich, ziemlich krasse und gute Folge. Erstmal an der Stelle, Chris, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind mittlerweile bei 1 Stunde angekommen, die wir hier geplaudert haben. Auf ein paar Themen konnten wir nicht eingehen. Das heißt aber nicht, dass du gerne nochmal wiederkommen kannst. Denn Business Development mit Kooperationspartnern in Bezug auf N26 wäre eins meiner persönlichen Lieblingsthemen gewesen, aber dafür war die Zeit jetzt noch nicht da. Deshalb vielleicht gerne das nächste Mal. Und ich würde sagen, ja, vielen lieben Dank, das soll es mit der Folge gewesen sein. Falls hier jemand aus dem Bereich kommt, kann er sich sehr gerne mit Chris connecten. Das findet man alles in den Shownotes. LinkedIn ist die Anlaufstelle für Chris persönlich und alles zu Clark, zur Webseite, zur App findet ihr auch in den Shownotes. An der Stelle, lasst dieser Folge bitte eine Bewertung da, denn Chris hat unglaublichen Mehrwert geliefert. Das würde uns sehr freuen. Ja, ich lasse das letzte Wort dir, Chris, und ja, ziehe mich jetzt zurück. Das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, danke, danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht, war echt ein spannendes Gespräch und lass uns das gerne nochmal wiederholen und vertiefen in Zukunft. Und ja, freue mich auch auf jeden, der irgendwie Interesse an Austausch hat und bei LinkedIn bin ich verfügbar.